Gott gebe euch allen viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 18, ab Vers 21. Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lang hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist's aber Baal, so folgt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. So gebt uns nun zwei junge Stiere und lasst sie wählen einen Stier und ihn zerteilend aufs Holz legen, aber kein Feuer daran legen. Dann will ich den anderen Stier nehmen und aufs Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach: Das ist recht. Und Elia sprach zu den Propheten Baals: Wählt ihr einen Stier und richtet zuerst zu, denn ihr seid viele. Und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Und sie nahmen den Stier, den man ihnen gab, und richteten zu und riefen den Namen Baals an vom Morgen bis zum Mittag und sprachen: Baal, erhöre uns. Aber da war keine Stimme noch Antwort. Und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten. Als es nun Mittag wurde, verspottete sie Elia und sprach: Ruft lauter, denn er ist ja ein Gott. Er ist in Gedanken oder hat zu schaffen oder ist über Land oder schläft vielleicht, dass er aufwache. Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Als aber der Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung bis um die Zeit, zu der man das Speisopfer darbringt. Aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch einer, der aufmerkte. Da sprach Elia zu allem Volk: Kommt her zu mir. Und als alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war, und nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen war: Du sollst Israel heißen, und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben, so breit wie für 2 Kornmaß Aussaat, und richtete das Holz zu und zerteilte den Stier und legte ihn aufs Holz. Und Elia sprach: Holt 4 Eimer voll Wasser und gießt es auf das Brandopfer und aufs Holz. Und er sprach: Tut's noch einmal. Und sie taten's noch einmal. Und er sprach: Tut's zum dritten Mal. Und sie taten's zum dritten Mal. Und das Wasser lief um den Altar her, und der Graben wurde auch voll Wasser. Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen: Greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne. Und sie ergriffen sie, und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und tötete sie daselbst. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, immer wieder kann man heute die Meinung hören, es ist doch eigentlich gleichgültig, sei zu welcher Religion man gehöre. Letztlich glauben die Menschen doch sowieso alle an denselben Gott. Und solange wir diesen einen Gott der Liebe bekennen, ist es doch ganz gleich, wie wir ihn bezeichnen oder wo und auf welche Art und Weise wir ihn anbeten. Solange wir diesen einen Gott verehren, sind wir auf dem richtigen Weg. Und so verstehen viele Menschen, auch viele Christen, den Unterschied zwischen Toleranz auf der einen Seite und dem Anspruch Gottes, der einzige Gott zu sein, auf der anderen Seite überhaupt nicht mehr. Als Christ kann ich auch einen Moslem oder einen Hindu oder einen Andersgläubigen als Mensch respektieren. Als Mensch ist er genauso viel wert wie ich. Seine andere Religion macht ihn weder zu einem schlechteren noch zu einem besseren Menschen. Dasselbe gilt für alle anderen Christen, wenn sie aus einer anderen Kirche kommen. Doch im Hinblick auf die Seligkeit gilt allein Gottes Wort. Und dieses Wort macht eines ganz klar: Selig werden, in den Himmel kommen, kann man nur durch den Glauben an Jesus Christus. Einzig und allein dieser Glaube schenkt uns die Vergebung unserer Schuld, durch die wir allein vor Gott bestehen können. Und unser heutiger Predigttext gibt uns einige Hinweise darauf, was es bedeutet, Christ zu sein. Lasst uns von Elia lernen, was das wahre Christsein ausmacht. Es bedeutet, entschieden für Gott zu sein, siegesgewiss an Gott zu glauben und richtig zu Gott zu beten. Elia wirkte als Prophet vor 2800 Jahren im damaligen Nordreich Israel. Denn nach dem Tod Salomos hatte sich das Königreich geteilt, den größeren Teil im Norden, der ab da Israel genannt wurde, und in einen kleineren Südteil mit dem Tempel und Jerusalem als Hauptstadt, der fortan Juda genannt wurde. Das Nordreich war sehr schnell vom wahren Glauben an Gott abgefallen, wohl auch deshalb, weil die dortigen Könige um ihre Macht fürchtend, wenn die Untertanen weiterhin zum Tempel nach Jerusalem pilgerten, um dort die Gottesdienste zu feiern, eigene Heiligtümer im Norden errichtet hatten und einen eigenen Gottesdienst eingeführt hatten. Zur Zeit des Propheten Elia herrschte in diesem Nordreich der König Ahab. Und unter Ahab verschärfte sich die Lage noch einmal beträchtlich, denn Ahab lebte in einer Glaubensmischehe. Seine Frau glaubte nicht an den Gott Israels. Isabel war eine syrische Königstochter, und als sie nach Israel kam, da brachte sie ihren eigenen Glauben und ihre eigenen Götter mit, allen voran Baal und Asherah. Und das Volk ließ sich von seiner Regierung zu diesem falschen Gottesdienst verführen, sei es aus Angst oder aus Bequemlichkeit oder einfach Gleichgültigkeit. Die Propheten und Anhänger Gottes dagegen wurden immer weniger und sie wurden massiv verfolgt und bedroht. Mitten in dieser Zeit wirkte einer der größten Propheten im Alten Testament, Elia. Und unsere Geschichte, unser Predigttext, den wir gerade gehört haben, die bildet den Höhepunkt seiner Auseinandersetzung mit dem Königshaus Ahabs und den Baalspropheten. Seit mehr als 3 Jahren herrschte in Israel Dürre. Denn Elia hatte sie angekündigt als Gericht Gottes über den Götzendienst seines Volkes und Elia hatte darum gebeten, Gott hatte sie verhängt. Und nun, auf dem Berg Karmel, kommt es zum letzten großen Auseinandersetzung zwischen Elia auf der einen und 450 Baalspropheten auf der anderen Seite. Durch Feuer vom Himmel sollte gezeigt werden, wer denn nun wirklich der wahre Gott in Israel ist. Und in diesem Zusammenhang stellt der Prophet das Volk vor die Entscheidungsfrage. Wie lang wollt ihr noch hin und her schwanken? Wenn der Herrgott ist, folgt ihm. Wenn Baal Gott ist, dann folgt ihm. Nun ist es so, dass in unserer Zeit nur noch sehr, sehr wenige Menschen einem Gott namens Baal opfern und dienen. Das heißt nicht, dass wir heutzutage weniger falsche Götter hätten. Einer der ganz bekannten davon, das ist der liebe Gott. Ja, die Bibel sagt, klar, Gott ist Liebe, aber seine Liebe ist eine heilige Liebe, keine schwächliche und verweichlichte. Weil Gott die Liebe ist, will er das Glück der Menschen. Das heißt, er will sie selig machen. Und damit das möglich wird, hat er seinen Sohn für uns am Kreuz geopfert. Denn nur durch dieses Opfer finden wir wieder Zugang zu Gott. Am Kreuz von Golgatha können wir Gott ins Herz schauen und seine große und überwältigende Liebe für uns erkennen. Doch solange wir in unserer Sünde stecken bleiben und unsere Sünden lieben und verteidigen, ist Gott eben kein lieber Gott für uns. Wir sind von ihm getrennt und geschieden. Zwar geht er uns in seiner Liebe nach, aber wenn wir sie zurückweisen, dann trifft uns sein ganzer Zorn. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass Gott am Ende doch irgendwie alle Menschen retten wird, auch wenn sie ihn in ihrem Leben beiseite gewischt haben. Und dieses Hinken auf beiden Seiten ist auch für uns immer wieder eine große Gefahr und Verlockung. Wie gern wollen wir uns absichern, möglichst wenig anecken und es am besten allen Menschen recht machen. Doch schon die Bibel sagt uns, dass wir uns damit auf den falschen Weg begeben. Jesus ruft uns zu: Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Gott möchte eine klare Entscheidung von uns haben. Für ihn und damit gegen alles, was seinem Wort und Willen widerspricht. Und hinter dieser Erwartung Gottes, da steht das Evangelium, das in seinem Namen offenbart wird. Gott ist doch unser Schöpfer, der alles gut gemacht hat, der nur unser Bestes weiß und will. Er ist unser Erlöser, der uns aus der Sünde und dem ewigen Tod durch Christus wieder zu sich zurückbringt. Wenn wir jetzt auf beiden Seiten hinken, wenn wir versuchen, es irgendwie beiden recht zu machen, Gott auf der einen und unserer zum überwiegenden Teil gottlosen Umwelt auf der anderen Seite, dann bringen wir nicht nur unseren eigenen Glauben in Gefahr, sondern wir verwässern auch unser Zeugnis nach außen bis zur Unkenntlichkeit. Denken wir an das, was der Apostel Petrus schreibt. Wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Heute gibt es viele Menschen, die sich nur ganz schwer entscheiden können. Viele wollen zwar gern in einer Gemeinde leben und bleiben, aber eigentlich sind sie Fremde im Haus Gottes. Nur sehr wenige werden vortreten und sich ganz, das heißt mit ihrer ganzen Zeit, mit ihrer ganzen Kraft und all ihnen anvertrauten Gaben und Schätzen in den Dienst ihres Herrn stellen. Denn dieser Weg ist nicht ungefährlich. Er führt dazu, dass man weder dem einen noch dem anderen so dient, wie es sein soll, nämlich ganz. Und so heißt es in einem Liedvers zutreffend: Es gilt hier kein geteiltes Leben, Gott krönet kein geteiltes Herz. Wer sich nur halb dem Herrn ergeben, der macht sich selber Mühe und Schmerz und träge zum verdienten Lohn hier Qual und dort die Hölle davon. Übergeben wir unserem Herz einem der modernen Götzen unserer Zeit, dann dienen wir einem machtlosen Gott. In schwierigen Zeiten kann er uns keine Antworten oder Hilfe geben. Auf dem Sterbebett kann er uns nicht trösten. Wir haben hier die Qual. Und am letzten großen Gerichtstag vor Gott kann er uns auch nicht helfen. Dort wartet die Hölle auf uns. Entscheiden wir uns also für Gott, der sich schon längst für uns entschieden hat. In der Taufe hat er jeden von uns beim Namen gerufen. Gott hat sich für dich und für mich entschieden. Es ist seine Gnade, die den Glauben in uns allen wirkt, durch den wir dann Ja zu Gott sagen können. Das heißt es, ein Christ zu sein. Aber da gehört noch mehr dazu. Es heißt, siegesgewiss an Gott glauben. Elia sieht sich in unserem Text einer großen Aufgabe bevor. Als Einzelner steht er vor dem ganzen Volk, dem König Ahab und 450 Baalspropheten. Und er schlägt vor, dass beide Seiten ein Opfer vorbereiten. Und der Gott, der mit Feuer vom Himmel auf das Opfer und das darauf folgende Gebet antworten, der soll Gott in Israel sein. Geht es Ihnen auch so, wenn man das erste Mal nach längerer Zeit vielleicht wieder liest, dass es uns ein bisschen den Atem verschlägt? Man könnte fragen, Elia, bist du verrückt geworden? Erwartest du da nicht etwas viel von Gott? Ja, Elia erwartet viel von Gott. Feuer vom Himmel, ein Wunder. Wie kommt Elia dazu? Nun, Elia hat seine Erfahrungen mit Gott gemacht. Er weiß aus Gottes Wort, dass Gott dieses Wunder tun kann. Er kennt seinen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erden, der das Feuer selbst gemacht hat. Und in seinem Wort lesen wir, dass Gott immer wieder Feuer vom Himmel geschickt hat, um seine Macht, seine Gnade, aber auch seinen Zorn zu bezeugen. Als etwa Gideon zum Richter, zum Anführer von Gottes Volk berufen wird, da ließ Gott Feuer kommen, um ein vorbereitetes Opfer zu entzünden. Gott hat sich Mose damals im brennenden Dornbusch als der gnädige Gott offenbart, der sein Volk retten will. Und am Berg Sinai entzündet Gott selbst das Feuer auf dem Opferaltar, um die Opfer anzunehmen, die für die Versöhnung mit seinem Volk stehen. Gottes Feuer ist zum Himmel gefallen und hat die Söhne des Priesters Aaron getötet, die entgegen Gottes Gebot fremdes Feuer mit ins Heiligtum gebracht hatte. Nun gibt es heute viele Christen, ach ja, das war damals im Alten Testament. Da hat Gott noch viele solche Wunder getan, aber doch heute nicht mehr. Ist das tatsächlich so? Wenn es in unserem Leben keine Wunder mehr gibt, dann liegt das nicht an Gott, sondern es liegt an uns. Es ist ja nicht so, dass Gott heute nicht mehr dazu imstande wäre, Wunder zu tun. Der Prophet Jesaja, ungefähr 100 Jahre nach Elia, berichtet von einer ähnlichen Einstellung wie heute. Da war man schnell bereit, die Schuld Gott in die Schuhe zu schieben. Und seine Antwort lautet: Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um euch zu helfen, und er ist nicht taub, dass er euch nicht hören würde. Nein, eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Wegen eurer Sünden verbirgt er sein Antlitz vor euch und will euch nicht mehr hören. An euren Händen klebt Blut, an euren Fingern Sünde. Eure Lippen lügen, mit eurer Zunge zischt ihr boshafte Dinge. Oft erleben wir so wenig von der Größe und Gnade Gottes, weil wir unsere Sünden entweder gar nicht erkennen oder manchmal auch nicht erkennen wollen, weil es uns so schwer fällt, Gott um Vergebung dafür zu bitten. Und unter dem Last unserer Schuld erstickt unser Glaube. Darum runter mit den Sünden, wirf sie Gott vor die Füße, er will seine Vergebung nicht versagen. Oft erleben wir so wenig mit Gott, weil wir so wenig von Gott erwarten. Aber erwarten wir wenig, dann werden wir auch wenig empfangen. Trauen wir unserem Gott Großes zu, der uns in Jesus Christus schon alles gegeben hat, dann werden wir auch unser blaues Wunder, und zwar im positiven Sinn, mit ihm erleben. Jakobus schreibt im Neuen Testament: Elia war ein Mensch wie wir, doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es 3,5 Jahre lang nicht auf der Erde. Abraham ist ein Mensch wie wir gewesen und wie sie alle heißen mögen, unsere Väter und Mütter im Glauben. Im Vertrauen auf Gott haben sie Großes gewagt und er hat ihnen geholfen. Und das allergrößte Wunder Gottes hat jeder von uns schon erlebt. Dass Gott sich aus Gnade zu jedem Einzelnen von uns herunterbeugt. Dass der Schöpfer sich über sein Geschöpf erbarmt, das sich gegen ihn aufgelehnt hat. Gott hat sein wertvollstes, sein einziges Kind an unserer Stelle Mensch werden lassen, damit er für uns leben und sterben konnte. Und weil Gott uns so sehr lieb hat, hat er alles vorbereitet. Und nun kann Gott jeden von uns den Glauben, den er uns geschenkt hat, immer wieder stärken und erhalten. In seinem Wort, in den Sakramenten bietet er uns das immer wieder reichlich an und schenkt uns. Mit diesem Wissen können wir immer wieder siegesgewiss glauben lernen. An Elia sehen wir einen solchen Glauben. Unser Verstand denkt, wenn Holz brennen soll, muss es möglichst trocken und nicht nass sein. Doch hier will Gott ein Feuer anzünden und ihm ist es gleich, ob es trockenes oder nasses Holz ist. Gott macht durch Elia das Anzünden ganz bewusst so schwierig wie nur Menschen möglich. Es soll auch nicht den geringsten Gedanken an Selbstentzündung infolge einer dreijährigen Dürre geben. Eindeutig will Gott zeigen, dass er alle Macht hat. Und obwohl diese Vorgehensweise gegen den menschlichen Verstand ist, zögert Elia nicht. Er bleibt Gott gehorsam. Der Glaube fürchtet sich nicht vor Schwierigkeiten, hat ein Ausleger einmal gesagt. Der Kleinglaube kommt Gott möglichst weit entgegen, damit Gott es nicht so schwer hat. Aber wir brauchen Gott nicht zu helfen. Wir brauchen Gott auch nicht entgegenzukommen. Was wir als schwer, ja für unmöglich ansehen, ist für Gott eine Kleinigkeit. Mit dem Liederdichter Paul Gerhardt dürfen wir bekennen, Weg hast du alle Wegen, an Mitteln fehlt dir's nicht. Wahres Christsein heißt, dass wir siegesgewiss an Gott glauben und es heißt als letztes noch, richtig zu Gott zu beten. Wenn wir Elia beten hören, dann sehen wir den himmelweiten Unterschied zwischen dem Gebet von Ungläubigen und dem Gebet eines Christen. Schon das Hebräische macht die gravierenden Unterschiede deutlich. Beim Gebet der Baalspropheten heißt es, dass sie rufen und schreien. Elia dagegen spricht einfach nur. Er redet mit Gott. Und auch äußerlich fallen die Unterschiede sofort ins Auge. Unter den Heiden war die Meinung weit verbreitet, je länger ein Gebet, desto wirkungsvoller. Vers 26 berichtet uns, dass die Baalspropheten von morgen bis zum Mittag, also ununterbrochen, stundenlang dasselbe riefen, nämlich Baal, erhöre uns. Aber Jesus sagt in der Bergpredigt dazu, plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Weiter sehen sie, man muss nicht nur beten, man muss auch noch etwas dazu tun, damit das Gebet etwas ausrichten kann. Zum Beispiel, indem man tanzt. Nur dann kann man von Gott eine günstige Antwort erwarten. Auch die Lautstärke spielt eine wichtige Rolle. Noch wirkungsvoller ist die prophetische Verzückung, in die sie verfallen. Und letztlich vergießt man am besten noch etwas vom Wertvollsten, was man hat, nämlich dem eigenen Blut. Wie anders sieht es bei Elia aus? Elia spricht ein einziges kurzes Gebet, es besteht nur aus wenigen Sätzen. Da gibt es keine großartigen äußerlichen Gesten. Es geht ganz ohne Geschrei und ohne Blutvergießen. Gott hört unsere Gebete ganz unabhängig von der Lautstärke oder von der Länge. Bei Elia kam es auch nicht auf diese Dinge an. Es zählt einzig und allein der Inhalt. Ja, Elia verwendet nicht einmal das Wort Feuer in seinem Gebet. Er bittet Gott nur darum, heute seinen Namen vor dem ganzen Volk zu verherrlichen. Elia wünscht sich nichts sehnlicher, als dass sein Volk wieder zu Gott bekehrt und so gerettet wird. Elia betet kurz und knapp und er wird herrlich und wunderbar erhört. Wer von uns möchte nicht, dass Gott seine Gebete genauso erhört? Was können wir also von Elia lernen? Er hat mit seinem Gebet nur die Ehre Gottes im Blick. Wir dagegen schauen mit unseren Gebeten nur allzu oft vor allen Dingen auf uns selbst. Jakobus schreibt, und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Das ist eine Lektion, die Jesus uns auch im Vater unser beibringen will. Von 7 Bitten geht es in 6 um Gott und um seine Ehre oder um geistliche Dinge. Hier dürfen wir für unser Gebet lernen. Zuerst kommt Gott. So wie es Elia um Gottes Ehre ging, soll es auch uns in erster Linie um Gottes Ehre gehen. Ein weiterer Grund für Elias erfolgreiches Gebet besteht in der Grundlage, auf der sein Gebet ruht. Lass kund werden, dass ich solches alles nach deinem Wort getan habe. Das heißt, wenn unser Gebet auf Gottes Wort ruht, dann ruht es auf echtem Grund. Die Bibel ist voller wunderbarer Verheißungen und Zusagen Gottes, aber wir machen so oft keinen Gebrauch davon. Gott drückt uns sozusagen ein Scheckheft mit unterschriebenen Blankoschecks in die Hand und wir nutzen sie nicht. Lasst uns also immer wieder neu lernen, nach Gottes Willen zu beten. Dann werden wir auch wie Elia merken, wie mächtig das Gebet ist. Gebet ist letztlich unmöglich, ohne dass wir auf das hören, was Gott uns zu sagen hat. Ein Beispiel dafür. In der Passionsgeschichte heißt es, seid wachsam und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Eine Verteidigung gegen Versuchungen, die uns als Christen immer wieder angreifen, ist das Gebet. Aber worum beten wir? Um eine wunderbare Errettung? Um magische Kräfte, die mit einem Fingerschnippen das stoppen, was uns versucht, oder die uns davon abhalten, der Versuchung nachzugeben? Wie überwindet man eigentlich Versuchungen als Christen und Anfechtungen? Nun zum einen dadurch, dass wir selber beten. Wenn ich bete, dann schaue ich auf meinen Herrn, dann beschäftige ich mich mit meinem Heiland. Das hilft, streunende Gedanken im Zaum zu halten. Doch die größere Macht des Gebetes ist die Bitte um den Heiligen Geist, der geistliche Verständnis schenkt und die Kraft, die Versuchung zu erkennen und ihr zu widerstehen. Doch woher kommt die Erkenntnis? Sie kommt aus dem Wort Gottes. Paulus schreibt, denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Der Zusammenhang macht klar, dass wir die rettende Gnade Gottes aus seinem Wort erkennen. Es ist Gottes Wort, das uns immer wieder lehrt und beibringt, Nein zu den Versuchungen zu sagen. Gottes Geist stärkt den neuen Menschen in uns durch sein Wort. Und dann sind wir auch in der Lage, den Versuchungen zu widerstehen. Darum zu bitten, dass wir nicht in Versuchung fallen, bedeutet zu beten, überzeuge mich von der Wahrheit deines Wortes, damit ich nicht verführt werde und auf Abwege gerate. Und um so zu beten, muss ich natürlich wissen, was Gottes Wort sagt. Elia wusste es. Was bedeutet es also, ein Christ zu sein? Unser Text hat die Antworten auf diese Fragen parat. Es bedeutet, sich durch Gottes Gnade für ihn zu entscheiden, einen siegesgewissen Glauben zu haben, der sich durch sein Wort speist und nach seinem Willen richtig zu leben. Lasst uns deshalb in der Kraft Gottes wahre Christen sein nach Gottes Willen. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus. Amen.